Ich finde den Gedanken viel, viel schlimmer, dass wenn ich alt bin, darüber nachdenke, hätte ich doch, warum habe ich nicht?
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen, ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Aufmerksame ZuhörerInnen meines Podcasts werden feststellen, der Nachname Abdullahi kommt mir doch bekannt vor. Richtig, denn Michelle Abdullahi, Moderator und Journalist und Bruder meiner heutigen Interviewpartnerin, war auch schon in meinem Podcast. Heute geht es aber nicht um Michelle, sondern um Melody, seine Schwester, die selbst Gründerin ist. Mit Haus von Eden gestaltet sie Lifestyle- und Brandwelt von heute und morgen. Davor war sie in der Beratungswelt unterwegs. Im Gespräch mit ihr interessiert mich vor allem, was ihre Learnings aus der Selbstständigkeit sind und wie oft sie sich eigentlich wie ein Alien gefühlt hat, weil erste Frau an Entscheidungs- und Management-Tischen und dann auch noch den Migrationsvordergrund dabei. Auf ihrem LinkedIn-Profil steht Sustainability is about making better choices. Welche Choices sie wann im Leben getroffen hat, frage ich sie gleich und freue mich sehr. Herzlich willkommen, liebe Melody Abdullahi. Ja, und da ist sie, die wunderbare Melody ist mir jetzt zugeschaltet. Ich freue mich sehr, digital sehen wir uns zumindest mal. Und ich hatte ja auch schon ihren Bruder zu Gast. Ich habe schon gesagt, jetzt habe ich die Family am Start gehabt hier bei meinem AufsteigerInnen-Podcast. Melody, ich freue mich sehr. Geht's dir gut? Du bist im wunderbaren Hamburg, wenn mich nicht alles irrt.
Genau, ich bin im wunderbaren Hamburg und mir geht's auch dementsprechend wunderbar.
Sehr schön. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, tatsächlich auch mal Geschwister unterschiedlich voneinander zu interviewen. Ich könnte das übrigens auch mal mit meinem Bruder machen, weil mein Bruder arbeitet ja auch bei mir im Unternehmen. Also insofern wäre das eigentlich mal ganz cool, wenn wir interviewt werden. Vielleicht hat ja da draußen jemand mal Bock, das anzunehmen. Aber heute geht es tatsächlich um dich. Und normalerweise starte ich ja diesen Podcast mit etwas, was mir in den sozialen Medien bei meinen GästInnen aufgefallen ist. Bei dir habe ich mir gedacht, mache ich das ein bisschen anders, weil sie es eben auch anbietet. Und zwar, wie oft streiten du und Michelle eigentlich so?
Eigentlich, ich glaube, jedes Mal, wenn wir uns sehen.
Das ist wie bei uns.
Also wir sind nicht die Geschwister, die total liebend und harmonisch aufgewachsen sind, sondern wir haben uns schon immer gestritten, in den Haaren gehabt. Ich habe ihn gebissen, getreten und alles, was dazugehört.
Wie sympathisch. Ja, das war bei uns auch so.
Und wir sind auch sehr unterschiedlich. Er ist halt sehr so ein Charakter, sehr laut, sehr dominant und ich bin eher zurückhaltend und ruhig. Und da, wenn wir da verschiedene Meinungen haben, dann diskutieren wir dann doch ganz schön viel.
Das glaube ich. Stand das für dich je zur Frage, auch in die Richtung TV, Fernsehen, Medien zu gehen?
Eigentlich gar nicht. Ich habe ganz klassisch erstmal BWL studiert und für mich war das ganz klar, dass ich eine taffe Businessfrau werden möchte und Karriere machen möchte und irgendwann irgendwo im Vorstand sitzen möchte. Und dann hat sich das eher so entwickelt, dass ich dann mich dazu entschieden habe, doch noch was anderes zu machen.
Wie hast du deine Kindheit erlebt?
Meine Kindheit war sehr glücklich, auf jeden Fall, das schon mal zuerst, aber ich bin sehr streng aufgewachsen. Also im Gegensatz auch zu Michelle, der dann sehr frei aufgewachsen ist und immer alles durfte, war das sehr klassisch bei uns, dass ich nicht streng religiös, aber wohlbehütet aufgewachsen bin. Mhm. Immer sehr wenig durfte, nicht so viel wie meine Freundinnen, nicht bis 8 ins Kino, nach 18 Uhr nicht mehr raus.
Nicht weggehen, ja.
Etc. Und dadurch halt einfach, glaube ich, weiß ich nicht, bei manchen Leuten resultiert das darin, dass sie dann total ausbrechen und der Rebell werden oder sich noch mehr zurückziehen. Und bei mir ist das, glaube ich, darin resultiert, dass ich dann einfach, wo ich die erste Möglichkeit hatte, gesagt habe, ich will jetzt rausgehen, ich will in die weite Welt gehen, ich will Sachen erleben, andere Kulturen sehen, andere Sachen sehen und so meine Freiheit ausleben.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hast du dann in deiner Jugend, ist ja noch nicht so lange her, aber hast du in deiner Jugend dann richtig reingehauen? Also Party gemacht, auf Tischen getanzt, weg gewesen, alles mitgenommen, was geht? Oder warst du trotzdem irgendwie immer mit Handbremse unterwegs, weil du das vielleicht auch gar nicht brauchtest?
Ja, ich war dann schon auch als Teenager, war ich dann diejenige, die dann ins Treppenhaus gegangen ist und dann ihre zerrissene Jeans angezogen hat, in der Schule ins Bad und mich dort dann geschminkt habe. Also ich habe
wie in so einem Film wirklich.
Wirklich ganz klassisch. Oder ich habe mir meine Levi's 501 damals aufgeschnitten. Mein Papa hat das wieder zugenäht.
Herrlich.
Und dann, ja, denke ich schon, dass ich mich dann ganz normal tatsächlich ausgelebt habe. Nicht besonders crazy und nicht besonders zurückhaltend, einfach ganz normal meine Jugend verlebt habe. Klar habe ich mal auf Tischen getanzt, aber das gehört auch dazu, denke ich.
Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, da musste ich ehrlicherweise auch so an meine Kindheit oder auch Jugend denken. Du hast gesagt, du wolltest immer Businessfrau werden, irgendwo in Vorstand. Lustigerweise, ich wurde vor kurzem für ein Interview auch gefragt, was ich als Kind immer werden wollte. Und ich erinnere mich, dass ich hatte eine einzige Barbie, aber mit der habe ich alles durchgespielt. Und mit der habe ich immer CEO gespielt. Also ich wusste nicht, was CEO ist, ne? Aber mit der habe ich immer wichtige Businessfrau gespielt. Ich habe immer gespielt, dass ich am Flughafen mit dem Koffer bin, in der Bahn und dann immer schön wichtig durch die Gegend laufe. Und jetzt muss ich manchmal lustigerweise so drüber schmunzeln, wenn ich selber dann am Flughafen am Hauptbahnhof ja. mit meinem Koffer stehe.
Ja.
Ich meine, das ist nicht ganz so romantisierend, wie man sich das dann visualisiert, ne?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz lebe ich schon auch meinen Traum. Wie ist das bei dir? Lebst du deinen Traum?
Ich lebe definitiv meinen Traum. Ich habe es auch quasi versucht, genau das zu machen, was ich mir vorgestellt hatte, also einfach in eine Männerdomäne einsteigen und versuchen, dort erfolgreich zu werden, also in der Beratungsbranche, was auch funktioniert hat, klar mit Hindernissen, aber es hat auch funktioniert, aber irgendwann dachte ich einfach, dass ich nicht mehr große Konzerne mit meinem Ehrgeiz, meiner Passion und meiner Power noch reicher machen möchte, sondern ich möchte einfach irgendwas machen, was mich selber glücklich macht, wo ich mich selber, nur mich verwirkliche und auch einen positiven Beitrag leiste zur Gesellschaft.
Wir kommen gleich zu deinem Unternehmen, zu Haus von Eden. Übrigens, schöner Claim, schöner Name. Kommen wir auch vielleicht gleich noch dazu, wie es dazu kam. Aber einen Schritt nochmal zurück. Du hast gesagt, du hast irgendwann gemerkt, okay, du willst irgendwie was Sinnvolles, sage ich mal, tun. Nichtsdestotrotz, vorher in der Beratung oder auch in der Wirtschaft, hast du dich denn da manchmal wie so eine Exotin gefühlt an Tischen, auch so an Entscheidungstischen, dass du so gedacht hast, sag mal, wo sind denn hier die ganzen Frauen und sowieso die ganzen mit Migrationsvordergrund, wo sind die denn alle? Bin ich die Einzige? Wie erging es dir da?
Ja, eigentlich habe ich mich immer so gefühlt. Auch, also vor 15 Jahren in die Beratungsbranche einzusteigen, das war dann vielleicht noch eine stärkere Männerdomäne als heute. Ich war die einzige Frau in der Abteilung und da wird man ja auch, man weiß ja auch, dass man im Finanzwesen oder in der Beratung sehr an quantitativen Maßstäben gemessen wird und weniger an qualitativen, also sowas wie Empathie fällt dann komplett unter den Tisch. Und ja, ich habe damals auch manchmal gar nicht wahrgenommen, dass ich tatsächlich diskriminiert wurde, also jetzt würde ich aufschreien in manchen Situationen, die mir damals gar nicht aufgefallen waren, weil das Thema einfach medial auch noch nicht so präsent war und die Aufklärung einfach noch nicht da war. Ja, und da habe ich mich sehr oft als absolute Exotin gefühlt und wurde auch so behandelt, denke ich.
War das denn auch schon immer so bei dir, dass du gemerkt hast, dass dich so das Thema, ich sag mal, Vielfalt oder auch soziale Herkunft oder auch für sich einzustehen, ne? Oder auch für Menschen mit Migrationsgeschichte einzustehen, hast du erst im Laufe der Zeit dazu gefunden? Oder war das so, dass du schon immer, es gibt ja so, weißt du, so Typen, die schon immer die Vorkämpfer und Vorkämpferinnen für das Thema waren.
Ja.
Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Nee, ich war absolut keine Vorkämpferin. Ich war eher, habe mich eher angepasst, habe da klar mein Charakter ausgelebt auch auf der Arbeit, aber dann war dann doch auch die mit den Männern da mitgeschwommen ist irgendwo. Klar, man sticht immer hervor mit der Art und Weise und wie man auch behandelt wird. Aber damals habe ich das gar nicht wahrgenommen und hatte auch das Wissen dafür noch gar nicht, was ich jetzt habe, was dann einfach durch diese Präsenz in der Presse und durch die Vorkämpferin einfach gezeigt wurde. Ich wusste das nicht. Ich war so glücklich und so euphorisch, dass ich da meinen Traum erreicht habe und da eingestiegen bin, dass ich mir über sowas gar keine Gedanken gemacht habe. Zum Beispiel wurde ich immer zu irgendwelchen Meetings mitgenommen auf Projekten, an denen ich gar nicht gearbeitet habe, damit einfach eine Frau im Raum ist. Weil sie meinten, dass eine bessere Verhandlung würde funktionieren, wenn eine Frau dabei ist und es ist einfach alles softer. Ich habe mich da geehrt gefühlt, in dem Moment an den Projekten teilzunehmen. Jetzt würde ich völlig ausrasten, wenn mir das jemand sagen würde. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Oder ich wurde nach einem 2-stündigen Vorstellungsgespräch, wurde ich am Ende des Vorstellungsgespräches nochmal gefragt, ob ich denn mein Deutsch für gut genug erachten würde, um in der Abteilung zu arbeiten. Und dann dachte ich, was soll ich jetzt darauf sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Später hat man immer die besseren Antworten. Aber jetzt würde ich total ausflippen und den Job niemals annehmen, wenn mir das jemand sagen würde.
Ja, aber weißt du, was so interessant ist? Ich glaube, erstens, viele, die jetzt zuhören, die werden das auch erlebt haben oder mitbekommen haben. Und ich habe solche Situationen auch erlebt. Und wenn ich die heute reflektiere, geht es mir exakt wie dir. Zum einen natürlich, die Schlagfertigkeit kommt immer im Nachhinein. Wobei irgendwann kommt sie auch in der Situation, weil man dann einfach geschulter ist. Aber zum anderen, was tatsächlich viel schlimmer ist oder wo man, finde ich, viel stärker drüber nachdenkt, ist, dass man denkt, ey, krass, was ich mir habe alles bieten lassen. Also, dass ich in dem Moment auch einfach nichts gesagt habe. Und ich habe das aber für mich so reflektiert, dass ich gesagt habe, ja gut, ich meine, kennst du wahrscheinlich auch, man ist jung. Ich war auch irgendwie dankbar, dass ich überhaupt eingeladen worden bin zum Vorstellen und dass ich überhaupt den Platz am Tisch hatte.
Ja.
Und dann als Exotin dann noch was zu sagen, erfordert so viel Mut.
Ja.
Und so ging es mir, so ging es dir wahrscheinlich auch.
Definitiv. Hätte mich auch wenn ich die Worte gehabt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, es zu sagen. Was jetzt ganz anders ist. Und ich hoffe, die jetzigen jungen Leute durch diese ganze Aufklärung und durch die Powerfrauen, die es gibt, dass die sich trauen, das zu sagen, wenn ihnen auch die richtigen Worte im richtigen Moment einfallen.
Ja, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall kann ich nur an euch da draußen mitgeben, es kommen irgendwann die richtigen Worte. Manchmal ist es aber auch so, dass jemand anders für einen spricht, also positiv, ne? Dass jemand anders sich an die Seite stellt. Das ist tatsächlich auch mal ganz schön. Du hast irgendwann dann für dich entschieden, raus aus der Beratung und dann auch irgendwann rein in dein eigenes Business. Ich liebe es ja, wenn ich Gründerinnen auch hier im Podcast habe, Unternehmerinnen. Ich habe das schon angedeutet, Haus von Eden, was ich echt einen schönen Namen finde. Wie kam es dazu und was machst du damit?
Also Haus von Eden habe ich gegründet mit meiner Ex-Kommilitonin und Freundin, weil wir sind nach dem Studium auseinandergegangen. Wir sind beide ins Ausland gegangen, haben dort sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich war in China, in England und dann sind wir irgendwann zurück nach Deutschland gekommen und haben uns getroffen und dachten uns, was machen wir hier eigentlich? Was sind das eigentlich für Jobs, die wir haben? Welchen Mehrwert hat das überhaupt? Und haben das irgendwie hinterfragt und haben gleichzeitig festgestellt, dass dieses Wort Sustainability oder dieser nachhaltige Lifestyle im Ausland irgendwie viel einfacher ist, viel leichter ist, viel begehrenswerter ist und hier noch sehr verstaubt. Also jetzt spricht jeder über Nachhaltigkeit. Als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, waren das wirklich klassische Körnerfresser-Jutebeutel. Und da wollten wir das einfach anders machen. Und auch dadurch, dass man halt sich einfach in einen anderen Blickwinkel versetzt und sagt, so kann Nachhaltigkeit ja auch ausgelebt werden, haben wir einfach gesagt, wir gründen eine Online-Medienplattform, wo wir Nachhaltigkeit aus einem ästhetischen, aus einem hochwertigen und aus einem begehrenswerten Blickwinkel zeigen, wo es auch nicht heißt, du musst sofort plastic-free und zero waste und was weiß ich leben, sondern es ist Schritt für Schritt und man kann auf verschiedene Arten die Nachhaltigkeit auch ausleben.
Und das finde ich großartig, was ihr macht. Und du hast es gerade auch angedeutet, ich kenne das ja auch im Diversity-Bereich, als ich vor vielen Jahren damit angefangen habe. Natürlich gab es schon einzelne Organisationen, die sich da eingesetzt haben, aber die hatten genauso zu kämpfen wie ich damals, weil es so im Mainstream einfach noch nicht angekommen war und man eigentlich immer noch erklären musste, was man tatsächlich machen muss an der Stelle, damit eben auch Gleichberechtigung jetzt im Bereich Gender Diversity und vor allem Gleichstellung herrscht. Und so, glaube ich, ist es auch im Bereich Nachhaltigkeit. Das ist auch interessant. Die beiden Themen gehen manchmal auch mit einher und werden ehrlicherweise auch ähnlich behandelt.
Ja.
Wenn du dir die Debatte jetzt zum Beispiel um Nachhaltigkeit im deutschen Diskurs anguckst, wie nimmst du die wahr zurzeit?
Also ich nehme wahr, auch aus meinem Blickwinkel, dass ich viele Daten im Hintergrund habe von unserer Seite oder von anderen Seiten, also sehr analytisch daran gehe, sehe ich, es wird sehr viel gesprochen und nicht sehr viel getan. Es ist sehr viel Marketing, sehr viel in den Medien, aber viel mehr Blabla, als dass es wirklich bei den Konsumenten und bei den Unternehmen angekommen ist. Ich spüre das noch nicht, dass das wirklich im Mainstream auf der Bottomline angekommen ist, sondern eher noch sehr viel High-Level darüber gesprochen wird.
Und was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, wir sind einfach noch nicht in der Phase. Also es ist jetzt die Phase der Aufklärung, der Erkenntnis quasi. Und jetzt muss man wirklich ins Handeln kommen. Viele trauen sich nicht, viele denken, ich muss alles auf einmal machen, sowohl die Unternehmen als auch die Konsumentinnen, dass man sofort alles umstellen muss. Aber so ist es nicht. Und ich glaube, wir müssen einfach lernen, dass das ein Prozess ist, dass das Schritt für Schritt ist, dass man sich Bereiche aussuchen muss, in denen man dann Prioritäten setzen muss, die man als erstes angeht und das alles nicht von 0 auf 100 geht. Und auch das ganze Thema Greenwashing, dass man bei jedem Schritt Angst haben muss als Unternehmen zum Beispiel, dass man da in den Greenwashing-Trubel mit eingerät, dass man einfach Angst hat, irgendwas nach außen hin zu kommunizieren, dass man sagt, oh, ich lasse es lieber ganz sein oder mache es eher intern und traue mich nicht nach außen zu gehen. Ich glaube, das ist im Moment ein großes Problem.
Ist dir der Schritt zur Selbstständigkeit leicht gefallen?
Ich bin ein sehr risikofreudiger Mensch. Dadurch ist mir der Schritt sehr leicht gefallen. Und ich habe auch einfach ein Support-System gehabt. Also ich hatte auch schon damals eine Tochter. Mhm. Deshalb, ich bin als Mutter selbstständig geworden, was dann nochmal ein anderer Schnack ist, als wenn man sagt, ich bin jung und habe hier nur meine WG-Wohnung und keine Verantwortung. Ja. Und ich glaube, was man da einfach braucht, ist wirklich im Hintergrund sich Support aufzubauen, sei es der Mann oder eine Nanny oder finanziellen Backup oder dass ich mein Büro habe, was auch immer man braucht. Und ganz stark wirklich als Mutter dieses schlechte Gewissen ablegen. Grundsätzlich als Frau, die arbeitet, dass man nicht immer denkt, jetzt bin ich noch weniger für mein Kind da oder ich kann mich nicht um sie sorgen. Einfach das schlechte Gewissen ablegen und das machen, um sich selbst zu verwirklichen, weil auch nur eine glückliche Mutter kann eine gute Mutter sein, denke ich.
Hast du denn für dich so einen Plan dann entwickelt, wenn du sagst, du bist eher auch risikofreudig? Hast du dich hingesessen und gesagt, okay, das ist jetzt so meine Timeline, da will ich in einem Jahr, da will ich in 2 Jahren stehen. Bist du da sehr analytisch oder wie bist du vorangegangen?
Total, ja klar. Als Unternehmensberaterin ist man da sehr analytisch, aber wir wissen alle, dass in einem Startup das Business Model nie so aufgeht, wie man es sich aufbaut. Es kommt alles anders, als man es erwartet hat. Man muss sich 100-mal wandeln und verändern und den Fokus umlegen. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, damit umzugehen, dass man sich verändern muss, dass es auch in Ordnung ist, wenn man seine Meinung ändert und seine Stellung. Aber ich glaube, das sind gerade die Vorteile von einem Startup, die Agilität und dass man da schnell reagieren kann. Also Business Model ja, aber Umsetzung naja.
Ja, das kenne ich auch. Wie oft habe ich schon mein Businessmodell verändert, weil ich dann mit 3 Leuten gesprochen habe und alle 3 haben was Unterschiedliches gesagt. Ja. Dann war ich so geinfluenced und so motiviert zu sagen, ja stimmt, wieso habe ich eigentlich das nicht gedacht oder das und das. Also da ist es, glaube ich, auch wichtig, bei seiner Linie zu bleiben. Du hast gesagt, du bist sozusagen risikofreudig. Nichtsdestotrotz, hast du irgendwie Angst vorm Scheitern? Gibt es bei dir sowas?
Überhaupt nicht. Ich habe keine Angst vorm Scheitern und der Grund ist einfach, weil ich denke, also zum Erfolg gehört auch ein bisschen Glück. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mein Glück auszukosten, indem ich etwas mache, wo ich mich selbst verwirkliche, wo ich mit zufrieden bin und wo ich auch noch etwas mache, wo ich denke, dass ich einen Beitrag leiste, warum soll ich mein Glück nicht ausprobieren? Ich kann scheitern und was dann? Was kann denn passieren, muss man sich überlegen. Und ich finde den Gedanken viel, viel schlimmer, dass wenn ich alt bin, darüber nachdenke, hätte ich doch, warum habe ich nicht? Und ich hatte doch die Idee und andere hatten das und ich habe es nicht gemacht. Den Gedanken finde ich viel schlimmer, als den Gedanken zu scheitern. Und deshalb war das für mich eine ganz, ganz schnelle Entscheidung.
Ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Ich hatte das vor kurzem auch auf Instagram und LinkedIn geteilt, so meine Learnings jetzt aus meiner unternehmerischen Zeit, so dass man sich einfach mal die Frage stellt, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann.
Ja.
Und ich finde, wenn man das Worst-Case-Szenario mal durchgeht, dann ist es gar nicht mehr so worst, weil man feststellt, irgendeine Tür geht immer auf. Und ich meine, ehrlicherweise, wir leben ja schon eher in einem privilegierten Land und können auch alle, glaube ich, sagen, dass wir eine ganz gute Ausbildung genossen haben. Also ich denke auch immer, irgendeine Tür öffnet sich, es geht immer irgendwie weiter. Nichtsdestotrotz ist bei mir, glaube ich, schon noch stärker als bei dir wahrscheinlich ausgeprägt, dass ich immer so denke, oh mein Gott, irgendwann bricht das Kartenhaus zusammen. Aber es ist tatsächlich mit der Zeit schon besser geworden. Aber es ist schön von dir zu hören, welches Selbstverständnis du auch hast. Und ich weiß, dass viele Menschen jetzt zuhören, die vielleicht gerade auch davor sind, in die Selbstständigkeit zu gehen oder sich einen Traum zu verwirklichen. Was würdest du an Tipps mitgeben? Was hat dir geholfen, gerade auch in der Anfangszeit deiner Gründung, was du anderen mitgeben kannst?
Also wie gesagt, dass man Menschen oder ein System in seinem Rücken hat, dass man denkt, ich kann das jetzt machen, ich kann die Zeit investieren und alles umsetzen, was ich mir vorgenommen habe. Und dass man sich einfach auch von seinem Weg nicht so schnell abbringen lässt. Du hast gerade gesagt, du unterhältst dich oft mit anderen Leuten und dann ändert sich das Businessmodell. Das sollte man machen, aber man sollte sein Ziel einfach immer vor Augen halten und darauf tun, also quasi mit Scheuklappen auf das Ziel hinlaufen und sich da nicht zu sehr ablenken lassen von irgendwelchen Meinungen, die einen sagen, du schaffst es nicht oder du kannst es nicht oder ich auch witzigerweise in der Unternehmensberatung, als ich gekündigt habe und nach China gezogen bin, haben die mir auch gesagt, du wirst es in einem hierarchischen Land wie China nie schaffen, einen neuen Job zu finden. Also lass das mal lieber sein. Und auf solche Sachen sollte man einfach auf gar keinen Fall hören und gerade dann sagen, ich zeig's euch
jetzt
allen.
Jetzt erst recht. Ja. Jetzt erst recht. Ich finde, bei mir kommt dann immer so dieses, es ist schon auch das Temperament, das dann durchkommt, dann denke ich mir mal so, okay, das ist eigentlich die Motivation. Also wenn ich mich dann so reinschraube in meine Gedanken, ich schaff's nicht und jetzt hat mir die Person noch gesagt, aber wenn dann ich merke, okay, mein Gegenüber glaubt nicht daran, dann ist bei mir so der Überlebenswille angezapft und ich denke mir dann, okay, jetzt, du hast gesagt, du glaubst nicht daran, gut, Ärmel hochkrempeln, ich mach's und dann wirst du es überall sehen, dass ich es geschafft habe. Das ist, ja, finde ich, auch immer ein ganz guter Antrieb. Was hilft dir denn, du hast zwischen den Zeilen diese Überforderung auch angesprochen, die speziell jetzt auch Frauen haben und ich glaube, viele, die zuhören, die werden damit auch connecten können, wenn sie Kinder haben, wenn sie keine Kinder haben. Ich erlebe diesen permanenten Druck, ja, den Frauen haben, aber ehrlicherweise auch bekommen. Das muss man natürlich auch sagen von der Gesellschaft. Was hat dir denn auch geholfen, gerade weil du gesagt hast, du hast auch als Mutter gegründet, ich sag mal, einen kühlen Kopf zu bewahren und tatsächlich nicht ständig irgendwie gefühlt überfordert zu sein, sondern weiter deinen Weg zu gehen?
Ja, an Tagen, wo ich mich überfordert fühle oder nicht mehr weiter weiß oder zu viele Meinungen auf mich einprasseln oder ich zu viel in Social Media hoch und runter gegangen bin und denke, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, dann versuche ich einfach alleine zu sein. Da auch als Mutter ist es natürlich schwer, sich da die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt nicht, dafür gehe ich jetzt joggen. Das fällt einem da auch nochmal schwer, weil das immer Opportunitätskosten sind. Aber da einfach zu sagen, ich nehme jetzt nur Zeit für mich selbst, ich denke über mich selbst nach, Selbstreflexion, klar, und irgendwas machen, was einem gut fühlt. Ich fühle mich immer super happy, wenn ich irgendwie ein bisschen Sport gemacht habe und denke, jetzt habe ich was für meinen Körper und nur für mich getan.
Mir auch so.
Und dann ist man auch wieder die Alte oder Musik hören und einfach wieder happy werden und dann versuchen, irgendwie wirklich wieder zu sich selbst zu finden und die ganzen negativen Gedanken aus seinem Kopf zu bekommen.
Und manchmal ist es, finde ich, auch so, wenn man sich mit Leuten, mit Freunden, Freundinnen, manchmal muss man wirklich allein sein, aber manchmal ist es auch schön, wenn man sich austauscht mit Menschen, um dann einfach festzustellen, oh Gott, die strugglen ja auch, ja, denen geht es irgendwie auch gerade nicht gut oder wie sind sie damit umgegangen, gerade mit Krisenzeiten. Das ist ja, finde ich, auch ein schönes Zeichen für einen selber, dass man eben nicht allein ist, weil wir doch in einer Zeit leben, du hast Social Media angesprochen, in der wir alle irgendwie das zeigen, worin wir gut sind und was toll läuft und dann ist es doch ganz schön, wenn man dann so einen Circle um sich rum hat, wo man einfach ganz real auch miteinander sprechen kann. Ist das auch so, dass im Grunde jetzt Michelle und du, ihr seid ja beide jetzt Unternehmer, Unternehmerin. Mhm. Tauscht ihr euch da auch aus oder macht wirklich so jeder sein eigenes Ding?
Nein, wir tauschen super viel aus. Also ich mache ganz oft mit ihm Brainstorming und Ideen, was wir auch zusammen machen können. Und er ist auf jeden Fall eine richtig große Hilfe und er bringt mich immer auf den Boden der Tatsachen. Wenn ich negativ bin, er ist der größte Motivator. Also es ist mein größtes Glück, mich dann mit ihm unterhalten zu können, weil ich danach immer denke, ich bin die Größte, ich bin die Beste und ich kann alles schaffen. Also das müsste ich irgendwie aufnehmen und dann in die Welt schicken, damit jeder
das
dann so motiviert ist.
Das wollte ich gerade sagen. Personal Coach Michelle, ja, vielleicht ein neuer Job neben all den Sachen, die er sonst so macht. Aber das ist doch das Schöne, finde ich, in so einer Geschwisterbeziehung auch. Du hast ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass ihr euch auch ordentlich zofft und ich kenne das auch von mir und meinem Bruder. Mein Bruder und ich haben übrigens früher mal Wrestling gespielt, motiviert von mir. Ich habe nur vergessen, ich habe nur ausgeblendet, dass das ja nicht echt ist immer. Und ich habe es aber natürlich echt gemacht. Also wie oft ich ihm da irgendwelche Verletzungen zugeführt habe, möchte ich nicht wissen, der Arme. Aber bei uns ist es auch so, dass wir wissen halt aber auch, wenn es hart auf hart kommt, dass wir sowas von zusammenhalten. Ja. Und ich finde, das ist doch wahnsinnig schön. Was bedeutet dir persönlich auch gerade jetzt durch deine Selbstständigkeit, durch die Erfahrung, die du in den letzten Jahren gemacht hast, das Thema Familie und Familienzugehörigkeit?
Familie ist für mich das Allerwichtigste natürlich. Meine eigene kleine Familie mit meinem Mann und meinen Kindern natürlich, aber auch meine Familie mit meinem Bruder und meinen Eltern. Das ist ehrlich gesagt der Grund, warum ich überhaupt noch in Hamburg bin, weil ich einfach bei denen sein möchte. Ansonsten würde es mich, glaube ich, in die weite Welt raustreiben. Vor allem jetzt, wo man digital so arbeiten kann, würde ich mich vielleicht gar nicht dafür entscheiden. Das ist der Grund wirklich, warum ich hier bin. Und das ist einfach mein Ruhepol, mein Energiepol. Wie du gesagt hast, man streitet sich sehr viel, aber aber wir nehmen uns zum Beispiel auch nie was wirklich übel. Also es gibt auch Geschwister, die sich dann Dinge übel nehmen und dann vielleicht jahrelang nicht miteinander sprechen. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, was mein Bruder oder meine Mutter zu mir sagen müssen, dass ich sagen würde, ich drehe jetzt den Rücken zu euch. Ja, also ich weiß immer, dass wenn ich wirklich Hilfe brauche und wenn ich am Boden liege, dann ist meine Familie für mich da.
Ja, das ist wirklich schön zu hören und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Melody, ich habe ein paar schnelle Fragen für dich vorbereitet und ich bin sehr gespannt auf deine Antworten. Und wir fangen mit einer ganz leichten Frage zu Beginn an. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Oh, sehr viele Sachen natürlich, aber ich habe bin emotional immer sehr, sehr mitgenommen, wenn es um Gewalt an Kindern und Frauen geht und würde deshalb das definitiv abschaffen.
Ja, da kriege ich auch direkt Gänsehaut. Geht mir natürlich ähnlich. Und das ist auch etwas, wo man gerne mal mit dem Finger schnipsen würde. Und dass das Leid auf der Welt tatsächlich weg ist, finde ich eine ganz wunderbare Antwort. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
Klar, Familie, Freunde und ich denke für meine Positivität. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich immer sehr positiv bleibe, immer sehr unabhängig von allen Voices und da mich selbst sehr stark motivieren kann.
Ja, das ist toll. Und ich finde dieser Optimismus, also man muss es nicht immer übertreiben im Sinne von, dass alles immer rosarot ist. Klar. Aber ich finde dieser Grundoptimismus, an das Leben zu glauben, an sich zu glauben, hilft einem sehr. Und es hilft übrigens jedem da draußen, egal ob angestellt oder selbstständig. Mit wem würdest du gerne im Fahrstuhl stecken bleiben?
Oh, das ist schwierig. Da würde ich so jemanden nehmen wie Barack Obama.
Ja.
Einfach mit ihm zu chatten, das ist ja ziemlich cool.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, das können auch sehr viel nach. Wobei ich Michelle natürlich auch sehr toll finde, ne?
Das auf jeden Fall, mit dem stecke ich aber jeden Tag fast fest.
Nee, Michelle Obama.
Michelle Obama.
Ich wusste, dass es jetzt kommt. Mit deinem Michelle Obama.
Ja, das stimmt.
Ja, seine Frau. Das wäre auch spannend.
Das stimmt, aber komischerweise ist es immer so, dass solche Frauen wie Michelle Obama oder Powerfrauen mich immer sehr stark inspirieren und mir super viel Kraft geben. Aber sehr, sehr traurig ist es, dass ich mich dann doch immer mit den Männern messe. Weil das immer so die biggest challenge ist.
Ja.
Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert, dass ich immer noch quasi so denke und jetzt Barack genommen habe und nicht Michelle.
Ja, ist vielleicht auch ein Bias, den man selber hat, aber es ist interessant. Ich kenne solche Sachen auch. Ich meine, ich würde sagen, wir ändern das beide einfach als Unternehmerin.
Definitiv.
Dass es da eben auch diese Role Models gibt.
Ja.
Welchen Rat würdest du deinen Kindern mit auf den Weg geben?
Boah, ich gebe denen so viele Ratschläge am Tag. Sag immer, was sie alles richtig machen müssen, was alles falsch ist. Dass sie an sich selbst glauben, denke ich, ist das Wichtigste. Und da keine Selbstzweifel haben. Ich glaube, das ist in der heutigen Gesellschaft auch, wenn ich daran denke, dass sie zur Schule gehen, Mobbing etc., das Allerwichtigste, dass sie einfach wissen, dass sie eine wichtige Person auf dieser Welt sind und alles verändern können.
Das ist ganz toll und ich finde, das ist der wichtigste Rat, dieses Empowerment direkt zu Hause zu starten. Und last but not least, wärst du für lieber 25 oder für lieber 55?
Oh, ich wäre auf jeden Fall gerne 25. Ich habe
Du bist wirklich die allererste, die, wenn mich nicht alles irrt, jetzt werden fleißige Zuhörende hoffentlich das nachrecherchieren, aber alle sagen immer 55 und Melody, du bist wirklich eine der ersten, die 25 gesagt hat.
Ich habe mein Leben mit 25 geliebt. Ich hatte so viel Spaß. Ich habe mit 25 auch meinen Ehemann kennengelernt. Deshalb, diese Zeit will ich immer sehr gerne wieder durchmachen.
Oh,
und
schön.
Einfach diese jugendliche Leichtigkeit fand ich einfach sehr schön.
Ja, das ist ein schöner Begriff, die jugendliche Leichtigkeit. Aber ich finde, du strahlst jetzt auch eine absolute Leichtigkeit aus. Wenngleich ich mir vorstellen kann, dass das alles gar nicht so gleich ist, alles so in Balance zu halten, sein eigenes Business aufzubauen, gleichzeitig für die Familie da zu sein und da den Rücken zu stärken. Aber es war ein ganz wunderbares Gespräch. Ich bin mega happy und ich freue mich, wenn du dann mit denen und denen Michelles dieser Welt in einem Aufzug stecken bleibst und dann vielleicht Barack Obama euch aufmacht. Das wäre ja eine schöne Kombi. Und dann komme ich noch dazu und dann gehen wir alle zusammen was trinken. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut. Danke für deine Ehrlichkeit und deine empowernden Worte. Es war sehr toll.
Danke dir. Es war großartig. I'm an independent diva with a side of true lover. Check it out.